ARD.
Was kann man heute noch glauben und was nicht? Fragt ihr euch das auch manchmal? Egal, ob es jetzt Videos sind oder die man bei Insta sieht oder Fotos bei Facebook oder TikTok. Immer wieder kreuzen die unseren Weg und finden auch den Weg in die Nachrichten. Die Arbeit wird also für JournalistInnen nicht leichter. Und zwar glaubwürdig zu sein. Und zwar gleichzeitig läuft KI uns hier und da auch schon mal den Rang ab. Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und wir, das bin ich, Simin Sadeghi. Ich bin Journalistin und Moderatorin beim SR und von daher von Haus aus interessiert an diesem Thema. Und ich hoste diesen Podcast mit
Aljoscha Burchert, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Simin, heute geht es dir ans Eingemachte, habe ich den Eindruck.
Genau, ja. Ich wollte gerade sagen, du bist auch von Haus aus interessiert an diesem Thema, ne?
Absolut, absolut. Ich würde auch nachher versuchen, mal so ein bisschen provokativ, global galaktisch in das Thema einzusteigen. Wir gucken mal.
Ja, du informierst dich doch eher so ein bisschen klassischer noch, oder? Ich könnte mir vorstellen, wie du so sonntags mit der Zeitung zu Hause sitzt.
Absolut. Ich bin so sozialisiert, aber das nimmt natürlich auch bei uns ab. Ich meine, die Zeitung, die dir den Schoß wärmt, wird weniger, aber das stimmt. Ja, das sind eigentlich noch die Kanäle. Ich bin da auch natürlich der Radiohörer schon immer gewesen. Und das ist eigentlich meine Hauptinformationsquelle.
Unsere Aufgabe ist es ja als JournalistInnen zu recherchieren, zu berichten, aber auch mal einzuordnen. Und ich muss sagen, dass ich immer häufiger merke, dass es schwer wird. Denn nehmen wir allein Fotos oder Videos, spätestens seit dem Krieg in Gaza, wissen wir können nicht bei allem, was uns rüberschwappt, so wie früher, sofort davon ausgehen, dass es ein echtes Video oder ein echtes Foto ist. Gleichzeitig gibt es aber auch, also neben dem, wie KI uns das Leben schwer macht, gibt es aber auch Chancen, die ich so sehe, wie KI uns die Arbeit als JournalistInnen einfacher machen kann. Aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben, sonst ist man wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit, ne? Dann glauben die Leute einem irgendwann gar nichts mehr. Und über all das, dieses riesige Thema Journalismus und KI, wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Und zwar ist das Uli Köppen, sie ist Journalistin und seit anderthalb Jahren Chief Artificial Intelligence Officer. Und zwar beim Bayerischen Rundfunk. Das heißt, sie beschäftigt sich mit den Fragen, die ich gerade aufgemacht habe. Hallo Uli, von wo bist du uns zugeschaltet?
Hallo Simin, hallo Aljoscha aus München heute.
Schön.
Hallo Uli, ich würde wirklich gerne mal, ihr seid ja zu zweit, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich heute sage. Ne? Aber ich lass mich nochmal anders vielleicht meine Sicht auf die Dinge oder meinen Einstieg nochmal geben. Journalismus ist, so wie ich ihn beobachte, seit Jahren in der Krise. Redaktionen werden verschmälert, Auflagen sinken, Hörerinnen, Zuschauerinnen wechseln in Online-Medien zu Streaming-Medien und immer weniger Journalisten müssen mit immer weniger Ressourcen immer interessantere Programme und Inhalte gestalten. Ja? Und was machen sie? Du hast es schon gesagt, Journalistinnen recherchieren, schreiben Skripts, suchen sich Bilder aus, formatieren die, fassen Dinge zusammen, machen Überschriften, all das, was KI eigentlich ganz gut kann und wobei KI helfen kann. Ja, da müsste man sich doch jetzt denken, dass eure Branche schreit, juhu, endlich bekommen wir eine technische Hilfe, die uns möglicherweise jetzt aus dieser Krise rausführt. Ist das so, Uli?
Ja, das ist auf alle Fälle eine Seite der Medaille und ein Teil der Diskussion. Weil, so wie du es beschreibst, wir sind seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten in der Krise. Es gibt multiple Krisen, die sich überlagern. Und die eine Krise, die du gerade benannt hast, ist so ein bisschen die Zeit- und Ressourcenkrise. Also im Laufe der Zeit kam immer mehr dazu, was Leute im Newsroom machen. Früher war es so, man hat eine Geschichte recherchiert, man hat auf einem Weg veröffentlicht in irgendeiner Form. In der Zwischenzeit sind diese Wege multiple geworden. Das heißt, man hat nicht nur Radio, Fernsehen, online, sondern wir haben hunderte Social-Media-Channels gehabt. Jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo das überall so ein bisschen eingedampft wird, damit man sich konzentrieren kann. Dann gibt es Ansprachen über Influencer, das heißt Leute, die gar nicht in den Medien sind, die dann diese Geschichte aufgreifen. Dann muss man diese Diskussion verfolgen. Das heißt, so dieser reine Job, ich konzentriere mich auf meine Geschichte und dann stecke ich sie in diesen einen Channel, sei es jetzt Zeitung oder Radio, das ist längst vorbei. Und die Leute haben sehr, sehr viele Dinge auf ihren Schultern, die sie beachten müssen. Und dann haben wir auch noch unseren wichtigsten Schatz als Journalistinnen, nämlich unsere Glaubwürdigkeit, das habt ihr schon angesprochen. Und die muss man bewahren. Das heißt, man muss richtig viel Energie in die Recherche, in die Analyse, ins Faktenchecken stecken. Und alles andere kam immer on top. Und dafür ist KI natürlich großartig. Also wir können jetzt bestimmte Dinge auslagern. Und ich glaube, darüber können wir jetzt reden. Ich bin Journalistin. Ich habe beim BR Datenteams aufgebaut und unser Fokus war damals vor 10 Jahren investigative Datenrecherche. Also das heißt, das, wofür KI jetzt auch findet, nämlich Recherche und tieferes Wissen zu Daten, das kommt eigentlich aus dem Datenjournalismus und war schon, bevor KI groß gehypt wurde, da.
Also du holst dir beispielsweise Wirtschaftsdaten, die man für alle Länder frei verfüglich sich runterladen kann. Du holst dir immer zigtausende von Tabellen und Zahlen aus aller Welt und möchtest irgendein bestimmtes wirtschaftliches Phänomen untersuchen. Und da hilft dir dann KI irgendwie mit diesen Daten klarzukommen und richtige Trends drin zu finden und Ähnliches.
Genau. Der Unterschied ist, beim Datenjournalismus kann man die Methodik komplett nachvollziehen. Man kann auch die Ergebnisse nachrechnen, wenn man es gut gemacht hat. Und andere können die Methodik wiederholen. Wenn es um KI geht, und das ist ja genau der Unterschied, kann man nicht nachvollziehen, wie man zu einem Ergebnis gekommen ist. Man kann bestimmte Input-Fragen stellen, also welche Daten sind denn da reingegangen, was für ein Modell steht dahinter. Das heißt, man kann schon eingrenzen, wie kommt man zu diesem Ergebnis und wie vertrauenswürdig ist das. Aber der große Unterschied ist, dass man die Ergebnisse nicht wiederholen kann und dass man die Ergebnisse nicht komplett erklären kann. Und deshalb, ja, es gibt da verwandte, sagen wir mal, Methoden, aber das Ergebnis ist völlig anders.
Aber das, was du am Anfang gesagt hast, Simin, da ich sehe Dinge in der Welt, ich sehe Bilder, ich sehe Projektionen, ich sehe irgendwas und möchte mir dazu Gedanken machen, möchte darüber berichten. Das könnte dann eben der Moment sein, wo man sagt, das sehe ich jetzt nicht mehr so als meine Aufgabe an, den Leuten jetzt, ich sag mal, diesen Quatsch im Zweifelsfall, diese KI-generierten Dinge den anderen Leuten zu erklären. Oder sagt man, oh prima, ja, das ist jetzt einfach ein neues Stück, in Anführungsstrichen, Realität. Diese Bilder sind da, diese Weltsicht ist da und wir als Journalistinnen und Journalisten stürzen uns drauf und machen was damit.
Naja, ich würde dazu sagen, dass es eine Herausforderung ist für den Journalismus. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt das, von dem Uli gesprochen hat, also dieses klassische Recherchieren, Dinge zusammentragen. Aber Journalismus besteht ja auch ganz viel daraus, dass wir auf das reagieren, was gerade in der Welt passiert, was auch jetzt gerade im Netz passiert, in Social Media passiert, dass wir Dinge, und das war das Thema, einordnen und auch sagen, was stimmt hier und was stimmt nicht und was sind die Hintergründe. Und von daher sehe ich es als Journalistin auch als meine Aufgabe, wenn einem irgendwas begegnet und seien es nur die kleinen springenden Häschen auf dem Trampolin, das eins der ersten Videos, wo man noch dachte, vor einem halben Jahr oder Jahr, ne, ach wie süß, was ist das denn, wo dann relativ schnell rauskam, dass es KI generiert, dass man auch das den Leuten sagt und auch sagt, Achtung hier, ne, das ist die neueste technische Errungenschaft, ihr habt vielleicht nicht darüber nachgedacht und auch das würde ich sagen, das ist gar nicht so eine Aufklärungsarbeit, sondern einfach so ein bisschen so ein Stück Service, den wir bieten, damit die Menschen die Welt um sie herum auch besser einschätzen können. Würde ich jetzt so sehen, Uli. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Ach, ich glaube, wir als Journalistinnen müssen uns ja mit allem auseinandersetzen, was in der Welt ist. Und nachdem KI gerade so ein dominantes, bestimmendes Thema ist, das in alle Bereiche hineingeht, würde ich immer sagen, dass egal in welchem Themengebiet man unterwegs ist, das gerade ein Thema sein muss. Welche Aufgabe wir dann da übernehmen, das hängt total davon ab, in welchem Medienhaus wir sind und was für eine Mission wir haben. Also Fact-Checking ist natürlich das, was immer als allererstes in den Raum geworfen wird, wenn es um KI geht. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Wir haben eine Fact-Checking-Einheit hier im Bayerischen Rundfunk und es gibt auch noch einige in der ARD, auch bei der Tagesschau, die da in diesem Bereich total tief drinstecken und die nichts anderes tun, als den ganzen Tag Fakten zu checken und dazu dann wiederum zu veröffentlichen. Und von den Kolleginnen, die da spezialisiert sind, weiß ich, dass man sich genau aussuchen muss, über welches Stöckchen man springt im Moment. Denn natürlich gibt es jede Menge KI-Slop, sagt man, also dieser Quatsch, der im Internet da ist. Es gibt aber auch Propaganda, die mit KI verbreitet wird von Politikern, von Institutionen, teilweise auch von Regierungen. Und wenn wir jetzt über jedes Stöckchen springen würden, dann hätten wir sehr schnell alle Ressourcen, die wir haben als Journalistinnen, vergeben. Das heißt, im Moment muss man sich genau aussuchen, was kann ich machen, um wirklich einen wertvollen Debattenbeitrag zu liefern und wie kann ich unseren Zuschauern, unseren Usern am besten dabei helfen, die Welt zu verstehen.
Es gibt Menschen, hinter denen stehen ganze Medienhäuser, die viel mehr Ressourcen haben, um zu recherchieren, die um zu gucken, ist dieses Video mit den springenden Kaninchen auf dem Trampolin jetzt echt oder nicht. Und es gibt halt einfach Influencer, die sitzen bei sich im Keller und machen das selber. Und da sehe ich eine große Herausforderung, aber auch eine Chance für den Journalismus, dass man über Glaubwürdigkeit sich sozusagen seine Basis wieder neu aufbauen kann. Uli hat schon gesagt, der Journalismus, auch vor allem der öffentlich-rechtliche, der ist ja schon seit Jahren so ein bisschen in der Krise. Die Leute wandern alle ein bisschen mehr ab ins Internet, vor allem die jungen Leute. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir, oder wollen gerne gucken, dass wir weiterhin unsere gefact-checkten Informationen weitergeben können. Und da sehe ich, glaube ich, wenn immer mehr, Uli, und da kannst du mich korrigieren, wenn immer mehr Fake News um uns rum kursieren und alle gar nicht mehr wissen, was ist das überhaupt? Wie kann ich die Bilder, die aus Gaza oder jetzt aktuell aus Iran zu uns rüberschwappen, wie kann ich die einordnen? Was ist das neue Video von Donald Trump? Sitzt der da wirklich in einem Fighter und fliegt irgendwie über Gaza oder sonst irgendwie was? Ne? Dass wir dann wieder aufstehen können und sagen können, hier guck mal, wir haben die Ressourcen, wir machen das, wir ordnen das für euch ein. Während das diese Influencer, die aus ihrem Keller raussenden, nicht mehr können.
Ja, also ich glaube, dass Fact-Checking auch ein Geschäftsmodell ist, womit du jetzt schlecht Gesichtscremes verkaufen kannst. Also das ist auch so ein Ding, wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja gerade da ist. Wo es nicht so richtig einen Markt dafür gibt, wo es aber einen extrem hohen demokratischen Wert gibt. Und genau dafür gibt es diesen Rundfunk und übrigens auch andere Medienhäuser, für die man dann Abo bezahlt und die dann Kraft in Recherche stecken. Und was Glaubwürdigkeit angeht, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in vielen, vielen Studien immer noch sehr, sehr weit oben. Das darf man nicht unterschätzen. Also in dem Moment, in dem etwas passiert, gehen die Leute tatsächlich auf Webseiten ganz entgegen des Trends, dass man nicht mehr auf wirkliche Webseiten, Originalquellen geht und gucken dann, was los ist. Also das zeigt dann auch, da gibt es Trust, da gibt es Glaubwürdigkeit und das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben einige Dinge, die wir gut können. Und da investieren wir auch, da versuchen wir auch, diesen KI-Trend dem was entgegenzusetzen, also Fake News etwas entgegenzusetzen. Und das ist extrem schwierig, muss man sagen, weil da sind wir immer als Medien im Hinterherrennen. Also du kannst weder die Menge noch die Qualität, dem kannst du nicht beikommen. Also du kannst da nicht schneller sein oder so. Aber was man tun kann, ist die richtige Auswahl treffen, die richtigen Debattenpunkte setzen und ich setz ja einfach drauf, dass wir das tun.
Ja, und mir begegnet immer wieder diese Frage, auch im Zuge, wenn ich erzähle, dass ich diesen Podcast hoste, begegnet mir immer die Frage, wann soll ich denn in Zukunft überhaupt noch im Internet oder im Fernsehen oder im Hörfunk erkennen, was echt ist und was nicht? Also wenn jetzt ja Stimmen inzwischen super echt imitiert werden können oder Bilder oder Videos, glaube ich, dass da der Punkt ist, dass wir auch beim Öffentlich-Rechtlichen oder wie du gesagt hast, auch bei anderen Medienhäusern, seriösen, dass wir da ansetzen können und sagen können, wenn ihr bei uns seid, wisst ihr das. Dann wisst ihr, dass hier keine Fake News kursieren, was natürlich auch sehr herausfordernd für uns ist, weil wir müssen ja auch erstmal erkennen, was ist Fake und was nicht. Aber das ist noch ein anderes Thema, über das wir vielleicht noch sprechen. Aber dass wir dann vielleicht sagen können, okay, gut, während du dich bei TikTok, Instagram, Facebook oder sonst was rumtreibst und dir deine ganze Timeline vollgespült wird mit Fake-Videos und Fake-Fotos und du überhaupt gar nicht mehr weißt, sind das echte Menschen, die da zu dir sprechen, bei uns kriegst du das. Bei uns weißt du noch, das ist echt und das ist real.
Ja, genau, darauf setzen auch viele Medienmarken und es gibt jetzt auch diesen Begriff des Manufactured Journalism, also der handgemachte Journalismus, dass man wirklich weiß, diese Seite ist kuratiert von Menschen, da sind Inhalte drauf, die wurden von Menschen erstellt. Vielleicht gab es KI-Unterstützung, aber es gab jemanden, der diese Seite kontrolliert hat, der die Ergebnisse kontrolliert hat. Und das wird gerade so ein bisschen zum Verkaufsargument, was lustig ist, weil man das vor ein paar Jahren so nicht hätte kommen sehen.
Nee, total. Und ich hoffe eben, ihr seid sehr positiv. Das freut mich über die Maßen, dass man eben schnell genug ist, dass man eben nicht die Leute verliert, die vielleicht gar nicht so sehr an Wahrheit, Objektivität und so weiter interessiert sind. Wenn wir uns die Wahlergebnisse angucken, dann gibt es ja einen nicht kleinen Teil der Bevölkerung, der sagt, mir reichen auch irgendwie Stories. Ja, also ich höre, was ich hören will. Und postfaktisch, Stichwort, ja, mir ist es dann egal, ob der jetzt in dem Fighter saß oder so. Er hätte in dem Fighter sitzen können und es sieht cool aus, der Typ. Ja. Also diese Leute gibt es ja eben leider auch und ich hoffe eben, dass wir ihr schnell genug sind, seid, dann die Leute, die noch rückholbar sind oder mit Qualitätsjournalismus zu halten bei sich oder eben vielleicht auch sogar neue zu gewinnen.
Also ich glaube, man darf da auch nicht naiv sein. Also du sagst, dass es da eine Bewegung gibt, die ja nicht aus dem Journalismus kommt, sondern man spricht ja vom postfaktischen Zeitalter, von Trump und von anderen, die es einfach zur Norm erklären, dass man Dinge einfach konstatieren kann. Man kann einfach Dinge sagen. Ob sie jetzt stimmen oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Und das ist eine gesellschaftliche Bewegung, die kann der Journalismus nicht retten.
Du erreichst die Leute ja auch nicht. Es interessiert sie ja schlicht nicht, wenn du aufklärst.
Ja, manche nicht. Ich finde nur diese generellen Behauptungen total schwierig. Also ich finde so dieses... Man erreicht sie nicht mehr, man kann Folgendes tun, man kann Folgendes nicht tun. Da sind wir im Moment nicht. Wir sind im Moment in einer komplett unkartierten Umgebung, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Also ich bin schon einige Zeit im Journalismus, aber dieses Postfaktische, das sich schon angebahnt hat vor KI, das mit KI natürlich noch verstärkt wird. Wir wissen noch gar nicht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben natürlich bestimmte Signale, die sagen, dass bestimmte Dinge jetzt funktionieren. Ob sie in einem halben Jahr noch funktionieren, müssen wir gucken. Aber ich habe auch so ein bisschen dieses Mindset, lass uns mal angucken, die Daten dahinter, lass uns mal angucken, was machen Nutzende damit? Wie schaut der Medienmarkt aus? Ein großes, großes Thema im Moment, weil der Medienmarkt gerade auf eine Art disruptiert wird, wie er vorher nicht disruptiert wurde. Ich glaube, auch darüber muss man sprechen, wenn man über KI im Journalismus spricht. Also im Moment kann man nicht sagen, was wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, man muss Dinge ausprobieren. Man muss schnell Dinge sehr rigide testen und dann darauf reagieren. Also das, was Softwareentwicklung schon immer macht, man spricht von agiler Softwareentwicklung. Das heißt, man bringt was raus, man hat ein Testsetup, das man sich vorher überlegt hat, man sammelt die Daten ein, schaut sie an und iteriert dann, so heißt es. Also dass man einfach dann das, was man wieder rausgibt, dem anpasst, was man gelernt hat. Das müssen wir machen als Journalistinnen. Und ich glaube, da gibt es viele Punkte, die gut funktionieren. Es gibt viele positive Signale. Also zum Beispiel Events. Das ist was uralt ist. Ja, die BR-Radeltour. Das funktioniert großartig.
Die haben wir dieses Jahr auch gemacht, die SR3-Radtour.
Ja, also Konzerte oder Journalismus auf der Bühne.
Aber das hatten wir ja schon öfter auch gesagt, dass die lokalen Begegnungsräume eben gerade in diesen Zeiten total wichtig sind, wo sich eben alt und jung und eben die Personen, denen man vertraut, wo dann Simin eben auf dem Marktplatz bei uns im Ort steht und man kann die sehen und man kann die anfassen und man kann mit der
anfassen
quatschen.
Anfassen muss nicht unbedingt.
Also.
Kommt drauf an, wer. Das stimmt.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, das ist das alleinige Rettungsmittel. Das ist ein Puzzlestück, wo wir sehen, das funktioniert gerade. Darauf kann man aufbauen. Und dieser ganze digitale Teil, also wie kann man mit KI neu erzählen? Wie kann man neue interaktive Begegnungsräume schaffen, die Leute jetzt wollen, weil sie von ChatGPT zu uns kommen? Das versuchen wir auch gerade rauszufinden. Auch das ist ein Bereich, digitale Produktentwicklung. Wie erzählen wir jetzt Journalismus? Das versuchen wir auch gerade rauszufinden. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Weg, wo jetzt alle langgehen können und das funktioniert. Es gibt viele kleine Wege. Das ist ein bisschen unbequem, würde ich sagen. Aber in der unbequemen Phase sind wir es gerade.
Wie würdest du denn sagen, verändert KI im Moment unsere Medienlandschaft? Du hast es ja gerade schon mal angesprochen.
Das ist natürlich das große Thema. Sie verändert unsere Medienlandschaft extrem. Aber wo wir den großen weißen Elefanten im Raum haben gerade, ist, dass unser Geschäftsmodell gerade endgültig disruptiert wurde. Und das ist was wir die letzten Jahre immer wieder mal gesagt haben über die Branche, dass bestimmte Dinge jetzt nicht mehr gut funktionieren, dass die Werbung runtergeht bei Zeitungen, die digitalen Werbeerlöse, die dann zu Facebook gewandert sind, dass die User jetzt eher auf Social-Media-Plattformen sind und wir diese Plattformen benutzen müssen. Und dann ändert Meta seinen Algorithmus und plötzlich sind alle
Medien wir weg.
Völlig entsetzt, weil ihre Nachrichten dann nicht mehr vorkommen. Also das waren alles so kleine Disruptionsstufen, wo wir gemerkt haben, wir haben uns da in eine Abhängigkeit begeben und die schadet uns dann.
Und der weiße Elefant, den du meinst, das ist jetzt die KI-Suche.
Genau, der weiße Elefant ist die KI-Suche und die ist ja jetzt schon länger da, dass man, wenn man bei Google ist, einen Suchbegriff eingibt und dann bekommt man eine Zusammenfassung, die sogenannten AI-Overviews. Das ist für User großartig. Ich finde das auch toll, dass man da direkt einen Überblick bekommt. Das bedeutet aber, dass der Inhalt, der erarbeitet wurde, inkorporiert wird auf diese Webseiten, wie zum Beispiel Google, oder auch Perplexity, ChatGPT, U.com. Das sind diese neuen KI-Suchmaschinen, die alle Google Konkurrenz machen wollen. Und die Links, die wandern immer mehr an die Seite und sind auch immer weniger wichtig. Und damit ist dieser alte Deal, den wir als Medienhäuser mit Google haben, vom Tisch. Und dieser Deal, der war, ihr bekommt unseren Content und wir bekommen von euch Aufmerksamkeit, Traffic, Leute, die auf unsere Webseiten gehen. Aber damit sind die Webseiten eigentlich nicht mehr wichtig.
Aber da komme ich als kleines Naivchen immer noch mal vorbei und sage mir, ah Mensch, wenn ich aber was wissen will, was wirklich wissen will, dann gehe ich schon mal auf eine Seite, der ich vertraue und glaube, weil bisher wissen wir ja, ne, 30-40% der Antworten immer noch falsch. Das wird sich natürlich alles noch viel bessern. Aber im Moment ist es ja noch das Beste, direkt bei dem Sender seines Vertrauens, bei dem Verlagshaus seines Vertrauens nachzugucken und dort zu recherchieren.
Ja, ja, genau. Also die Halluzinationen sind immer noch ein Problem.
Plus Energieverbrauch.
Richtig. Aber wenn es jetzt nur um mein Informationsbedürfnis geht, das, was ich da angezeigt bekomme, ist für die allermeisten good enough. Und da gibt es verschiedene Studien, die zeigen, wie viele Leute denn noch auf die Links klicken. Und es klicken doppelt so viele Leute auf die Links, wenn da keine AI-Overviews da sind. Und je nach Thema variiert es. Also es wird ja im Moment vor allem in den USA drauf geguckt, wo bricht der Traffic ein. Und Service ist am höchsten, da werden auch die meisten AI-Overviews ausgespielt. Nachrichten ist noch am niedrigsten. Aber im Prinzip ist es über alle Themenbereiche so, dass irgendwo zwischen 13 und irgendwie 40% Traffic-Einbußen da sind.
Also nochmal kurz den Vergleich. Früher habe ich bei Google gesucht, welche Dorffeste gibt es im Saarland, und dann kam eine Seite vielleicht von einer Gemeinde, von einer Brauerei, vom Saarländischen Rundfunk, von der Saarbrücker Zeitung. Dann konnte ich mir überlegen, welchen Link ich davon klicke, habe mir das durchgelesen, habe mir meine Informationen teilweise auch mühsam zusammengesucht. Heute bekomme ich eine KI-Zusammenfassung, die auf diesem allen irgendwo tief innen drin basiert. Aber du weißt eben nicht, da können eben Sachen schiefgelaufen sein beim Zusammenfassen, beim Rauskopieren. Da können Sachen nicht aktuell sein. Da können irgendwie Sachen in den falschen Hals geraten sein. Du kriegst eben diese KI-Zusammenfassung oder das allerbeste Dorffest ist das in Bexbach oder was auch immer. Und dann bekommst du diese Empfehlung und gehst dahin und hast eben nicht mehr geschaut, wo kommt diese Information jetzt eigentlich gerade her? War das eine gute Quelle oder war das vielleicht auf der Seite von der Gemeinde selber? Dann ist ja klar, dass sie das als Bestes loben. Und dann gehe ich vielleicht nochmal auf eine andere Seite und gucke mir eine Alternative an. Und das ist jetzt genau die Veränderung, die eigentlich sehr, sehr schnell kommt. Und es wird, glaube ich, nicht so viel drüber geredet, oder?
Also in der Branche wird extrem viel drüber geredet seit einem
Jahr.
Das ist das bestimmende Thema. Ob es für die Nutzenden genauso wichtig ist? Ich würde sagen, jein, weil diese Veränderung, die ist so ein bisschen nachdem das so natürlich daherkommt, kann man das unter Umständen gar nicht sofort merken, dass da immer mehr diese Zusammenfassungen da sind. Aber man merkt das an seinem eigenen Suchverhalten. Man ist häufig mit dieser einen Suche zufrieden. Das muss man mal überprüfen, wenn man googelt. Das nennt man mittlerweile Zero-Click-Search. Das bedeutet, dass die Leute nicht mehr auf die Links klicken.
Die Älteren haben mühsam gelernt, früher bei Google immer nur nach ganz wenigen Stichworten suchen, also nur nach Dorffest und Saarland, bloß nicht im ganzen Satz. Ja, und heute sind wir es gewöhnt, natürlich wieder, wo im Saarland sind die schönsten Dorffeste, wo man mit Kindern hingehen kann und Angebote sind für Fünfjährige. Das macht man heute, also man hat sich schnell daran gewöhnt.
Richtig, und ihr habt ja schon die Glaubwürdigkeit angesprochen. Das ist das, wo man sagen kann, hey Leute, bitte guckt euch die Quellen an. Es gab nämlich gerade diese EBU-Studie, da habt ihr ja eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, die gezeigt hat, wie problematisch Nachrichten in diesen Zusammenfassungen sind. Da wurden Fehlerquoten von bis zu 40% festgestellt. Ich glaube, das lag auch sehr an diesem Setup dieser Studie, dass diese Fehlerquote so hoch ist. Aber je nach Thema ist diese Fehlerquote immer noch sehr hoch. Also selbst wenn es nur 15% sind, dann ist es immer noch zu viel, wenn es wirklich um ein wichtiges Thema geht. Das heißt, im Moment ist es natürlich Teil der AI-Literacy, also Teil dessen, was man wissen muss, wenn man das bedient, dass man die Quellen sich angucken muss. Und ich glaube aber auch, dass da eine Riesenchance für Medienunternehmen drin liegt.
Ich hätte nämlich jetzt auch dazu gesagt, man kann natürlich sagen, Leute, klickt auf die Quellen, dann findet ihr uns vielleicht und so weiter. Aber dann ist man immer wie so dieser kleine, bitte, 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 guckt noch, wir haben noch was für euch. Eigentlich müssten wir uns doch jetzt mit breiter Brust hinstellen und sagen, wir bieten was für euch an, was für euch super bequem ist und wo wir uns im besten Fall nicht abhängig machen oder uns in irgendeiner Art und Weise in dieses Geflecht aus Chatbot und Google und sonst irgendwie was reinbringen, wo die Leute von vornherein sagen, ey, das mache ich, weil das ist viel besser als die anderen Sachen. Und Uli, ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Aber hast du da eine Idee?
Ja, wir haben da was ausprobiert.
Sehr gut.
Zwar haben wir uns genau so aufgestellt, dass wir gesagt haben, ja, was ist denn eigentlich unser Kernverkaufsargument? Das ist die Glaubwürdigkeit. Das sind glaubwürdige, vertrauenswürdige Daten. Und was ist eigentlich, wenn wir einen eigenen KI-Service nur auf Basis dieser Daten anbieten können? Und genau das haben wir ausprobiert. Wir haben ein Chatbot angeboten, weil wir der BR sind, war das ein Chatbot zum Oktoberfest.
Und klar.
Natürlich.
Wo gibt es das günstigste Bier?
Das ist eine der Fragen, die natürlich immer gestellt wird zur Wiesn, genau. Es gibt aber noch viele, viele andere.
Aus saarländischen Dorffesten.
Da wird auch viel getrunken.
Eigenes Diskussionsthema, Aljoscha, können wir gerne mal woanders. So ein Chatbot ist aber genauso, wie man es hier merkt, zu einem Thema super, das Gesprächswert bietet und das Oktoberfest bietet Gesprächswert. Das ist ein Service-Thema, das ist was, was top of mind in München ist für 3 Wochen. Und genau diese Zeit haben wir genutzt, um mit einem privaten Medienunternehmen zusammen diesen Chatbot anzubieten. Und wir haben mit Ippen Media, das ist ein Redaktionsnetzwerk, das in München den Münchner Merkur und die TZ herausgibt, zusammengearbeitet. Und haben unsere Daten zusammengeschlossen. Also wir haben die Daten der ARD, des Bayerischen Rundfunks und die Daten von Merkur und TZ. Und dann hatten wir noch München.de dabei, weil die sowas wie den Bierpreis hatten, so dazu genommen. Und das war unser Datenpool. Und das ist ein Trusted Content Pool. Also diese Mediendaten sind geprüft, die wurden von Journalistinnen mit der Hand erstellt und wurden in diesen Pool reingegeben. Und das war die Basis für so einen KI-Service, einen Chatbot. Dazwischen, Aljoscha, das weißt du am besten, ist nochmal ein Sprachmodell und ein System, das aus diesen Daten die Informationen in dieses Sprachmodell reinzieht. Und dann konnten wir sagen als Medienhaus, Leute, hier ist der Chatbot, den haben wir eingebunden auf unsere Seiten, wo wir zum Oktoberfest berichtet haben. Und wir können sicher sein, die Medien, die Daten, die da drunter liegen, das ist geprüft, das ist safe. Halluzinationen, also falschen Output, kannst du nicht zu 100% ausschließen, weil dazwischen immer noch ein Sprachmodell liegt. Aber wir haben mit diesem System extrem gute Ergebnisse produziert. Und wir können dann immer noch sagen, das, was drunter liegt, ist safe. Und ich glaube, genau diese Art mit KI und mit Daten umzugehen, das ist im Moment ein guter Weg, um so ein bisschen zu experimentieren. Und auf dem Weg gehen wir weiter.
Also technisch die Verknüpfung aus einer Datenbanksuche von eurer gut kuratierten Datenbank mit den ganzen Fakten zum Oktoberfest plus einem Chatbot, mit dem man dann eben darüber sprechen kann und in diese Datenbankfakten abfragen kann. Also ein sogenanntes RAG-System für die, die es interessiert. Und auch die Leute, die immer fragen, ist das denn überhaupt möglich? Können wir überhaupt in Deutschland und Europa Chatbots bauen? Können wir mithalten? Naja, in so Sparten, wenn wir unsere Nische finden, wunderbar. Ja, diese Informationen kriegst du nicht von einem anderen großen Chatbot in der Qualität und mit der Verlässlichkeit.
Ich habe in einem anderen ARD-Podcast, und zwar dem von Till Reiners und Moritz Neumeier, Talk ohne Gast, da war der aktuell amtierende ARD-Intendant Florian Hager zu Gast. Und der hatte gesagt, dass daran gearbeitet wird, in kleinem Moment noch, und zwar irgendwie sowas wie, frag doch mal die Maus, das als Chatbot. Ich finde diese Idee, wenn sie dann vielleicht von der Kinderebene in die Erwachsenenebene rüberkommt, ganz großartig, Uli. Oder glaubst du, dass es dann auch schon wieder, dass ich mir die Zukunft zu rosig ausmale?
Nee, das ist genau das, woran wir gerade arbeiten. Also wir haben jetzt diesen ersten Schritt ausprobiert. Da haben wir festgestellt, ja, auf Basis unserer Daten kann man sehr, sehr gut KI-Services anbieten. Und ja, wenn wir mit anderen kooperieren, dann werden die Ergebnisse sogar besser. Und genau daran arbeiten wir, dass wir mehrere Wissensbasen zusammen anbieten und darauf aufbauend einen KI-Service anbieten. Wie das dann genau aussieht, muss man nochmal testen. Wir machen das wie immer so, dass wir etwas rauswerfen, testen, wieder zurückgehen, wie vorher beschrieben. Aber genau daran arbeiten wir.
Aber Uli, wie würdest du sagen, wie wird denn die Zukunft überhaupt der Medienlandschaft aussehen? Also wird es in 20 Jahren oder in 10 Jahren noch so sein, dass die Leute das Radio anschalten oder sich eine Zeitung kaufen oder den Fernseher anmachen?
Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass KI immer mehr ein Layer zwischen mir und den Inhalten wird. Wie das genau aussieht, ich bin eben keine KI und super schlecht mit Vorhersagen. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass es immer mehr reibungsfrei wird. Und im Moment ist es noch so, wenn ich auf eine Medienseite gehe, dann muss ich auf den Knopf drücken und sagen, bitte fass mir das zusammen. Oder ich hätte das jetzt gerne als Audio. Oder auch mit diesen Chatbots. Wenn man ehrlich ist, diese Chatbots sind super unbequem. Ich bin da in einer sogenannten Lean-Forward-Position, sagt man in den Medien. Das heißt, ich muss mich drum bemühen, dass ich dieses Gespräch aufrechterhalte. Das ist im Moment cool, weil die Leute zum ersten Mal da wirklich gute Ergebnisse rausbekommen. Ich glaube aber, dass wir nicht mit Chatbots weiter komplett arbeiten werden. Also was bei Chatbots definitiv bequemer ist, ist die Spracheingabe. Das heißt, in Situationen, wo ich im Auto sitze, wo ich jogge, wo ich unterwegs bin, kann ich dann mit Stimme viel mehr machen. Also wir werden immer weniger mit Screens dann zu tun haben und immer mehr wirklich interagieren können mit diesen Inhalten. Das heißt, es wird reibungsfreier, es wird bequemer werden. Und aber die Notwendigkeit, das zu checken, das wird so schnell nicht wegfallen. Also ich glaube, nach allem, was ich an Forschung mitkriege, Aljoscha, da bist du noch viel mehr drin, das ist im Moment nicht absehbar, dass das irgendwann solche Ergebnisse produziert, dass es komplett ohne mich so glaubwürdig ist.
Do what I want Button. Aber ich sehe das genauso wie du, Uli. Die Chatbots heute musst du halt so stark prompten, denn die haben die Situation nicht erfasst. Die wissen nicht, an welche Zielgruppe ich mich richte. Die wissen nicht, wer ich jetzt gerade bin und was ich gerade sagen will. Das müssen wir momentan ja alles noch mühsam reinprompten. Und je mehr sie in der Welt verankert sind, wir hatten ja auch schon über Robotik gesprochen, KI, die eben sozusagen wirklich nebenbei herläuft und die weiß, wo ich gerade bin und an wen ich mich gerade wende, umso leichtgewichtiger wird es dann auch werden. Und dann hat man eben auch nicht mehr die Notwendigkeit, das alles immer explizit mitzugeben.
Also wir kommen immer mehr zu dem Film Her mit Joaquin Phoenix, ne, dass man quasi seinen KI-Assistenten im Ohr hat und im besten Fall ist der öffentlich-rechtlich und mit gecheckten Fakten.
Auf alle Fälle, das ist unser Kern. Also wir sind gerade in so einer Phase, wo wir rausfinden, was man damit tun kann und wo wir diese ganzen Heilsversprechen erstmal mit der Realität abchecken müssen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja, hat einen Grund, dass ich genau in der Stelle arbeite, wo ich arbeite. Ich bin total davon überzeugt, dass wir KI für das Gute im Journalismus benutzen können. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Journalismus jede Form der Unterstützung braucht, die man kriegen kann. Und die Unterstützung durch Technik, gerade mit KI, das ist mehr, als wir uns hätten träumen lassen vor 10 Jahren. Und deshalb glaube ich, da gibt es noch sehr viel Potenzial, das wir ausschöpfen können.
Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass ihr beim BR da Vorreiter seid und dieses Potenzial ausschöpft. Vielen Dank, Uli Köppen, dass du unser Gast heute warst. Das war sehr schön mit dir.
Danke fürs Gespräch.
Uli, danke. Ciao.
Also Aljoscha, du siehst, das war heute ein Thema, was mir sehr zu Herzen ging.
Ja, aber eine total unerwartet positive Folge. Also ich hatte gerade gemeint, den Journalismus immer so als skeptische Branche und zögerlich und fühlt sich eher herausgefordert und angeknackst. Also ich gehe jetzt mit einem total positiven und optimistischen Bild hier raus.
Aber ich muss auch sagen, aus meinem Alltag sehe ich das, dass sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen dann doch technologieoffen sind. Und das freut mich ungemein, dass beim Bayerischen Rundfunk eine Abteilung geschaffen wurde, die halt diese Dinge ausprobiert.
Und wir brauchen euch ja eben auch als Multiplikatoren in die mittelstandsbasierte Wirtschaft zu den vielen Leuten in die Verwaltung. Die müssen immer wieder hören und lesen, was man machen kann, was man auch nicht machen kann, worauf man achten muss, damit wir eben in Deutschland die Digitalisierung und KI-Einführung so hinbekommen, wie wir es gerne hätten. Haben wir heute genug drüber gesprochen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und das freut mich dann eben umso mehr, wenn ihr das aus eigener positiver Erfahrung berichten könnt. Das ist natürlich dann nochmal viel authentischer, als wenn ihr euch das angelesen oder angeguckt habt.
Man muss auch einfach jetzt mal sehen, das, was jetzt vielleicht 50 Jahre super funktioniert hat, dass man da jeden Sonntag mit seiner Zeitung saß, ne, und sein hartgekochtes Ei gegessen hat am Frühstückstisch. Das ist vielleicht einfach nicht die Zukunft. Und da muss man auch einfach sagen, dann wird es halt so sein. Und wir versuchen so gut und convenient und so gut rezipierbar und konsumierbar zu sein für die Menschen, wie es halt geht, damit wir unsere Inhalte halt weiterhin verteilen können.
Und ich lese eine große Wochenzeitung, aber die brennt nicht gut. Ich habe ja einen Kamin. Aber wenn sie ausgelesen ist, sagen wir, thermische Zweitverwertung, also auch da sollte ich vielleicht doch mal auf ein digitales Abo umsteigen. Da ist nicht viel drin.
Nicht, dass du jeden Tag dann dein iPad in den Kamin wirfst.
Oh ja,
das
stimmt.
Das ist ja ganz schön teuer.
Ja, aber wir haben so einen Lichtbogen, so ein, naja, egal.
Jetzt hör mal auf. Aljoscha, schön, vielen Dank. Das war für mich eine ganz spannende Folge. Ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir könnten an dieser Stelle nochmal sagen, alle Infos zu dieser Sendung gibt es bei uns in den Shownotes. Wir freuen uns auch immer über Anregungen. Und zwar gibt es eine extra E-Mail-Adresse, unter der man uns erreichen kann. Die heißt KI und jetzt zusammengeschrieben @sr, SR steht für Saarländischer Rundfunk.de. Da kann man uns auch Themen Vorschläge schicken. Ihr könnt uns alles sagen, was euch mal interessiert. Oder wenn ihr sagt, ah ja, das hier hat mir gefallen an der Folge oder vielleicht auch nicht. Wir sind da immer gerne für Anregungen offen. Und was ganz wichtig ist, ne, so von wegen Verteilung und Klickzahlen und so weiter, empfehlt doch unseren Podcast gerne weiter oder nötigt die Angehörigen, ihn einfach anzumachen oder anzuklicken, denn auch dann wird es diesen Podcast weitergeben. Aljoscha.
Semin, das war schön. Ja. Bis nächste Mal.
Bis zum Ciao. Nächsten Mal. Tschüss.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr jetzt sofort weiterhören wollt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Und zwar von meinen Kollegen hier beim Saarländischen Rundfunk. Es geht um den Podcast Fragen an den Autor. Jede Woche stellen mein Kollege Kai Schmieding und mein Kollege Jochen Marmet einem Autor, einer Autorin Fragen zu einem ganz bestimmten Buch. Aber das ist nicht einfach nur ein Buchgespräch. In Wirklichkeit geht es da um die ganz großen Fragen, die uns alle beschäftigen. Gesundheit, Geschichte, Politik, manchmal sogar das Universum.
Und vor kurzem war auch künstliche Intelligenz das Thema, und zwar mit der Autorin Frauke Fischer und ihrem Buch »Kann KI die Natur retten?« wäre auch mal was für uns. Ja, Natur finde ich schon einen ganz spannenden Begriff, würde ich mal gerne wissen, wie sie den definiert.
Das stimmt. Wer so lange nicht warten will, den Podcast Fragen an den Autor, den gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.